Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen hier an einem, zumindest hier in Süddeutschland, relativ heißen Sonntagnachmittag und die Technik mag es auch nicht so richtig. Und wir hatten jetzt im Vorgespräch schon ein paar Disconnects und Soundprobleme und ähnliches und wir hoffen und sind optimistisch, dass das jetzt eine Stunde durchhalten wird ohne Probleme. Warum denn auch nicht? Hallo Birte.
Hallo Dennis. Hallo Menschen.
Ist es im Norden auch so heiß? Noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Ist es für eure Verhältnisse heiß? Also, ja, also für eure, relationell gesehen, ist es bei euch heiß.
Ja,
also so 25 Grad oder so?
Ja, genau.
Mhm, ja, okay. Ja, hier sind wir jetzt.
Also gestern war es wärmer.
Mhm. Oh ja, okay, hier ist es heute wärmer. Also wir haben hier heute die 30 Grad geknackt und hier oben, ich sitze ja unterm Dach, wenn ich das aufnehme, haben wir definitiv die 30 Grad geknackt.
Ich glaube das auch. Ich sitze auch unterm Dach quasi. Also hier ist so meine Schräge. Und ich glaube, hier ist auch wärmer. Ja.
Ja, das soll uns nicht hindern, dass wir heute, wie angekündigt beim letzten Mal, noch ein zweites Mal und wahrscheinlich damit dann auch ein letztes und erschließendes Mal über die Studie von Nora Hoffmann, Hanna Göbel, Daniel Rütten und Sarah Schmidt aus dem Schreibzentrum der Goethe-Universität Frankfurt sprechen. Der Studie, manchmal muss ich mich aktiv zum Selbstdenken motivieren. Und wir hatten beim letzten Mal sehr viel über so systemische Bedingungen, die in dieser Studie angesprochen wurden, selbst gesprochen, dass da Studierende quasi in ihren Eigenantworten gezeigt haben und angegeben haben, dass sie selbst hadern mit der Verwendung von KI, dass sie aber das Gefühl haben, dass sie sich selbst einen Nachteil verschaffen würden, wenn sie sie nicht nutzen. Menschen, die angegeben haben, dass sie KI als ihren persönlichen Nachteilsausgleich sehen, weil sie vielleicht selbst aus bildungsfernen Schichten kommen oder die Netzwerke nicht haben und so weiter und so fort und gleichzeitig aber auch KI benutzen, weil sie halt sagen, naja gut, es geht ja um Prüfungsleistungen und bei Prüfungsleistungen geht es um gute Noten und gute Noten sind das Einzige, was entscheidet für einen Studienabschluss und daher verschaffe ich mir halt jeden Vorteil und erleichtere mir, diese Noten zu bekommen. Das waren so unsere Diskussionen beim letzten Mal. Und wir hatten gesagt, bevor wir dann, also in der letzten, am Ende der letzten Episode hatten wir gesagt, bevor wir uns jetzt hier komplett verzetteln oder durchrennen, gucken wir nochmal in einer gesonderten Episode, dieser Episode, auf die Aspekte, die eher so ein bisschen mit dem Umgang mit KI zu tun haben, über die diese Studie ja auch relativ viel aussagt. Das haben wir natürlich beim letzten Mal auch schon angeschnitten, aber so ein bisschen mehr so über eben zum Beispiel auch genau diese titelgebende Überschrift der Studie. Manchmal muss ich mich aktiv zum Selbstdenken motivieren. Da sind ja auch ganz, ganz viele Selbstaussagen drin, wie genau Schreibende KI verwenden. Und das wollen wir heute noch mal ein bisschen mehr in den Blick nehmen und gucken, was kann man daraus ablesen. Was genau passiert oder was genau kann man daraus schlussfolgern? Oder kann man daraus überhaupt was schlussfolgern?
Man kann ja immer auch nur Hypothesen bilden, würde ich sagen.
Genau, ja. Aber so ist es schon stark genug dafür, daraus Hypothesen zu bilden. Und wir gucken uns vielleicht auch wirklich nochmal, also das macht der Text ja auch am Schluss. Da sind wir nämlich beim letzten Mal auch noch nicht so richtig zugekommen, dass wir natürlich ganz am Ende auch nochmal auf die Thesen und die Zusammenfassung des Textes gucken. Weil ja die Autorinnen und Autoren selbst auch Schlussfolgerungen ziehen aus dem Ganzen. Ich sehe gerade, dass mein immer noch ausgedruckter Text, den ich hier habe, genau diesen Teil. Ah, hier ist er. Okay, jetzt ist es wieder so durcheinander gekommen, dass genau dieses Schlusskapitel irgendwie nicht an der Stelle war, an der es sein soll. Hier geht's los.
Seite 57.
Ja, genau. Die habe ich gerade zum Glück wieder gefunden. 57, 58, 59, 60, 61, 62, Diskussion und hier beginnt die Literatur. Okay, dann habe ich wieder alles zusammen hier liegen, was ich brauche. Gut, damit.
Ich finde es ja tatsächlich eine ungewohnte Art und Weise, so eine Ergebniszusammenfassung zu machen und aber vielleicht auch eine am Kern der Zeit sehr moderne, nämlich so eine Bullet-Point-Liste mit den wichtigsten Inhalten der Studie.
Mhm, ja. Es ist halt, die erste Studie war ja, glaube ich, auch schon so, also ohne, dass ich sie jetzt direkt vor mir hätte, Aber in meiner Erinnerung war das auch so, dass da am Ende einfach Bullet Points kamen mit den Hauptfindings. Alles okay?
Ja, ich glaube schon. Ja, ist es. Aber ich bin irgendwie gerade gegen das Ladekabel gekommen. Dann hat der Computer einen Pling gemacht und dann dachte ich so, nein.
Ah ja, ja, das ist immer kritisch.
Mhm.
Genau, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, diese Art der Ergebniszusammenfassung in dem Text liegt ein bisschen daran, dass es halt die Präsentation von Studienergebnissen ist und, glaube ich, das noch gar nicht so sehr im Sinne von einer wissenschaftlichen, also natürlich ist es eine wissenschaftliche Publikation.
Mhm.
Es ist aber jetzt nicht so sehr gedacht wie im Sinne von, das hier ist unsere publizierte Monographie, sondern es ist wirklich, der Fokus liegt auf den Daten der Studie. Und auf der Auswertung der Daten. Und ich glaube, deshalb ist alles drumherum sehr, sehr kurz gehalten. Und das erfolgt dann, glaube ich, eher so in anderen Publikationen, die dann halt nachfolgen. Es ist ja zu der ersten Studie auf jeden Fall auch nochmal einiges geschrieben worden in verschiedenen Sammelbänden. Und ich glaube, da hat man dann eher so die Ausformulierung. Aber vielleicht ist es auch was Zeitgemäßes. Also ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, allein irgendwie so mit einer kurzen Diskussion macht es leichter, hier nochmal drüber zu diskutieren.
Mhm. Du hast ja am Ende der letzten Aufnahme gesagt, du möchtest gezielt über das Thema Upskilling und Deskilling sprechen.
Ja, stimmt. Genau.
Und genau. Weißt du noch, was du dazu sagen wolltest?
So halbwegs. Wir können mal gucken, ob ich jetzt auch schnell präzise Beispiele rausfinden kann im Text. Vielleicht muss ich dafür blättern.
Ich habe dir übrigens heute ein Reel geschickt, noch über Instagram, kurz bevor ich zur Aufnahme dazugekommen bin.
Ah, ja, das habe ich noch nicht gesehen.
Nee, das ist so eine Person. Ich habe noch überhaupt nicht geguckt, wer das ist, ehrlich gesagt, was die für einen Hintergrund hat. Und da sind immer so Prompts eingeblendet und sie sagt, ob die Studierenden dadurch was lernen oder etwas verlernen. Und das sind irgendwie, keine Ahnung, 3 oder so. Man sagte, ja, das ist dazulernen und das ist nicht dazulernen. Ich habe noch nicht geguckt, wer das ist, aber ich fand es jetzt gut. Im Reel müssen wir immer alles sehr kurz darstellen und sehr auf den Punkt bringen. Ich fand es zu kurz, weil ich glaube nicht, dass, wenn ich sage zum Beispiel, also es war eine Formulierung ist, schreib mir den Text in den Worten eines Neunklässlers und dann gab es noch irgendeine Ergänzung und sagt, okay, und das ist halt nicht dazulernen, beziehungsweise nein, sie sagt sogar, klüger werden oder dümmer werden dazu. Und sagt, das ist dümmer werden und das sehe ich anders, weil wenn ich mir sage als Prompt, der natürlich sehr einfach ist, Anführungsstrichen, gib mir den Text in den Worten von wieder, also zum Beispiel schreib mir einen akademischen Text oder schreib mir eine Bachelorarbeit oder schreib mir das in wissenschaftlicher Sprache und ich das danach lese, warum könnte das dann nicht passieren, dass ich dadurch tatsächlich Wissenschaftssprache lerne, wie ja auch die Studierenden, und da ist der Bogen, in dieser Studie auch sagen, dass sie dadurch, dass sie das mit KI schreiben, durchaus auch Sprache lernen.
Mhm. Ja, also in diesem Reel macht sie es sehr schwarz-weiß, also wenn sie es gerade so dümmer und schlauer macht und
genau, ja. das ist sehr irritierend, weil das ist eigentlich kein Social Media der Neuzeit. Also das ist so Social Media vor 3 Jahren, weißt du, dieses this or that. Dümmer oder klüger.
Ah, ja, okay. Mhm, ja. Ah ja, ich erinnere mich an diese Reels, wo die Leute dann immer so nach links oder nach rechts aus dem Bild rausgelaufen sind. Ja, das ist wirklich schon ein paar Jahre her. Also macht sie das auch so?
Nee, das macht sie nicht so. Sie bleibt stehen und sagt das dann einfach. Aber ich finde das also so ein bisschen, deswegen kann das sein, dass es durchaus eine Person ist, die sich da sehr tief mit beschäftigt, weil es einerseits so diese Ebene hat, aber ich jetzt dümmer und klüger einfach sehr unschön gewählt finde.
Ja.
Da ruft die Oma auch schon an. Schön.
Ah, du hast im Hintergrund noch ein bisschen Ausflugsplanungstrouble, ja.
Offensichtlich. Ich hatte gerade einen Anruf, ich habe ihn weggedrückt.
Okay, ich wollte fragen, wollen wir kurz pausieren und einen Schnitt setzen oder
Nein. Rufst
du einfach danach in Ruhe an? Okay.
Ich ruf danach an, das ist dann immer noch vor Tatortzeit.
Sollte es hoffentlich sein. Gut. Ja, also so, ich glaube, das mit diesem Dümmer und Klüger ist ein schöner Aufhänger an sich, weil also so, darüber trifft der Text ja auch ein paar Aussagen. Also, was ich mit diesem Deskilling und Upskilling meinte, ist auf jeden Fall, dass man im Text ja beide Formen finden kann. Es gibt Schreibende, die in ihrer Selbsteinschätzung darüber sprechen, wie ihnen KI weiterhilft und auch KI hilft, sich zum Beispiel sicherer zu fühlen beim Schreiben, flüssiger zu schreiben, bestimmte Aufgaben zu erledigen, die sie in ihrer Selbstwahrnehmung bisher nicht gut genug erledigen konnten. Und es gibt gleichzeitig aber auch Leute, die halt relativ stark zeigen, wie sie KI vor allem in der Ghostwriter-Rolle nutzen, Aufgaben also ersetzen. Wir rufen uns wieder diese Taxonomie von Book in Erinnerung, wo halt das reine Ersetzen halt eigentlich auch keine KI-Kompetenz ist, also zumindest keine, mit der man sich irgendwie weiterentwickelt, sondern eher halt, das ist halt klassisches Deskilling. Und das wird in der Studie auch gezeigt, und da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass Studierende, die vermehrt die Ghostwriting-Rolle benutzen, KI dann auch relativ selten in den anderen Rollenkontexten nutzen. Also weder als Feedbackgeber noch als Tutor.
Mhm. Ich habe trotzdem
eine Frage. Und das halt schon
relativ
eindeutig ist. Ja.
Die jetzt vielleicht auch wieder, es ist Frage, / Gedanke. Wenn wir jetzt hier von Deskilling sprechen und ich sehe die Definition von Deskilling als das Verlernen von einer Tätigkeit, von einer Fähigkeit, die ich schon habe. Ist das auch die Definition, die du dazu hast?
Ja.
Weil wenn wir dann aber darüber sprechen, dass Studierende noch gar nicht das akademische Schreiben beherrschen, dann könnten sie es ja noch gar nicht verlieren, oder? Also die Fähigkeit.
Stimmt, ja. Dass dann halt eigentlich quasi ein Kompetenzzuwachs, ein Upskilling wird substituiert und findet nicht mehr statt.
Ja.
Und die Leute kommen trotzdem durch. Also so, der Selektionsprozess findet nicht mehr statt. Normalerweise,
wenn du halt
quasi... Ja,
und dann ist ja die Frage, lernen die dadurch was anderes?
Ja,
also vielleicht
genau.
Da, wo der so sich irgendwo, ganz platt gesagt, durchzumogeln, die Schwächen eines Systems zu erkennen, ihre eigenen Stärken zu nutzen.
Ja, also jetzt so aus einer wissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, man müsste auf jeden Fall sagen, sie lernen KI-Tools in einem Maße so kompetent zu benutzen, dass die Textprodukte, die dabei entstehen, nicht mehr zu unterscheiden sind von ihren, also von einer eigenen Leistung, inhaltlich, qualitativ. Weil das ist ja das, was wir immer hören, so in Diskussionen mit Lernenden, mit man kann das gar nicht mehr auseinanderhalten, wir können es den Studierenden nicht nachweisen. Oft, es ist manchmal nochmal was anderes, es ist manchmal nochmal so ein Ding von, man kann, also man sieht schon, dass ein Text mit KI geschrieben wurde, es fehlt aber die rechtliche Handhabe, also es ist dann Aussage gegen Aussage. Die Lehrperson sagt, naja gut, der ist offensichtlich mit KI geschrieben, so hättest du den nicht geschrieben oder ich zweifle daran. Die schreibende Person sagt, nö, weiß ich gar nicht, was sie meinen, habe ich selbst geschrieben. Und es müssten schon extremst eklatante Fehler da drin sein, also so wie ein ganzer Prompt steht noch irgendwo im Text, der einfach mitkopiert wurde oder so, dass das irgendwie rechtlich sicher nachweisbar wäre. Und dann
du musst halt anders drauf gucken, ne? Also
genau.
Ich kontrolliere zum Beispiel Quellen. Also jetzt habe ich schon länger keine Hausarbeiten mehr gelesen, aber das letzte Mal, als ich die Hausarbeiten gelesen habe, habe ich halt die Quellen mir angeguckt, zum Beispiel als erstes, gibt es die eigentlich?
Ja, genau. Aber selbst da, also so rechtlich gesehen, also habe ich mich auch mit Lehrenden schon unterhalten, die halt sagen, selbst da kann ich natürlich dann Fehler geben. Also ich kann dann halt sagen, Quelle, die hier genannt ist, existiert nicht. Und selbst das funktioniert nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, ja, okay, so.
Ist noch kein Plagiat oder so auf der.
Es ist keine, also es ist keine nachweisbare KI-Verwendung. Die Person hätte sich das ja auch einfach ausdenken können. Es reicht halt einfach. Ja. Es gibt keinen wasserdichten Nachweis. Das geht dann aber ja natürlich auch, also in dieser Diskussion geht es dann ja auch ganz schnell darum, kann ich Schreibende durchfallen lassen, wenn sie KI verwenden und ich das eigentlich nicht erlaubt habe oder sie es nicht angegeben haben? Und da ist die kurze Antwort, nein. Das führt jetzt fast schon wieder, also das führt eigentlich schon wieder zu weit weg von diesem ganzen Upskilling, Deskilling. Aber so, die Sache ist, dass zumindest, wenn quasi man KI nur in der Ghostwriting-Rolle nutzt und das halt substituiert, alles und alle, immer nur die Prompts reinhaut mit, schreib mir das zu dem Thema, füll das mit x Quellen und wirklich inhaltlich überhaupt nicht mehr drauf schaut. Also man auch wirklich sagen kann, so da lernt die Person zu den eigentlichen Inhaltskompetenzen nichts. Dass es trotzdem reicht, damit durch das System durchzukommen. Also einen Text zu bekommen, der dann irgendwie eine mittelmäßige Note kriegt, aber bestanden wahrscheinlich, weil sonst würde die Strategie nicht aufgehen, sonst würden das dann auch nicht so viele machen, wie es immer vorgeworfen wird, wenn die Leute damit reihenweise durchfliegen würden. Und damit lernen sie halt schon was, aber es ist ein bisschen, ich würde es nicht so ganz harsch durchmogeln lernen, weil eigentlich letztlich bespielen sie das System halt nur so, wie sie halt durchkommen damit. Ich weiß gar nicht, wie viel Unrechtsbewusstsein da, um ehrlich zu sein, besteht, was für mich so eine Notwendigkeit wäre, um zu sagen, die Leute betrügen da absichtlich.
Ich glaube, eigentlich ist es ja, ich finde, eine generationsübergreifend ein Upskilling, weil das ist doch schon mehr Kompetenz im akademischen Schreiben, wenn ich ein System dazu bringe, eine KI, mir einen funktionierenden Text zu liefern, mit dem ich bestehen kann, als wenn ich dazu, keine Ahnung, meine Schwester bringe.
Deine Schwester?
Naja, den Fall hatten wir mal im Bekanntenkreis, dass sich jemand die Bachelorarbeit von der Schwester hat schreiben lassen.
Ach so, okay, ja.
Weißt du?
Ja.
Also es ist ja nicht dass es neu ist, ne?
Ja, total. Also das ist ganz klar, da müssen mehr Skills dabei sein, als eben, dass du in ChatGPT gehst und sagst, hallo, schreib mir eine Bachelorarbeit zum Thema XY und auf Enter drückst und dann kommt da etwas raus, was dir deine Abschlussnote, was dich mindestens mit einer 4.0 bestehen lässt. So ist es ja nicht. Da gehört schon mehr dazu. Das heißt, KI-Kompetenzen in der Verwendung von KI kriegen die Leute. Und jetzt ist dann halt, muss man so ein bisschen die Waage aufmachen. Auf der einen Seite hast du das halt und wenn die Leute hauptsächlich Ghostwriting benutzen, was verlieren sie? Oder nicht verlieren, sondern was lernen sie nicht? Was wäre auf der anderen Seite der Waage? Und dann wären dann halt eben genauso Sachen wie eigene Entscheidungskompetenzen, kritisches Denken, Leseverständnis, Fachsicherheit, die Fachsprache nicht nur lernen, sondern ein Teil der Community of Practice werden. Sie werden Teil einer Community of Practice, aber mehr oder weniger dem Reddit-Forum, hier sind 10 Hacks, wie ich meine AI-generierte Arbeit möglichst echt aussehen lasse. Aber sie werden nicht mehr Teil der Community of Practice ihres Studienfachs, was irgendwann mal die Idee war, dass sie das eigentlich werden sollen. Es ist tatsächlich eher es ist nicht so sehr De-Skilling als es findet kein Upskilling statt. Zumindest nicht in den Dingen, die als relevant angesehen werden.
Ja, beim Lesen auf jeden Fall, beim kritischen Denken aus meiner Perspektive nicht zwangsläufig und beim Entscheidungstreffen finde ich auch nicht. Es ist nur, dass du anders entscheidest, ne? Aber du entscheidest ja auch da, was du reinnimmst, wie du vorgehst, so. Lesen ist aber total wichtig und das ist halt auch total relevant und dieses kritische Entscheiden dazu und Quellen prüfen finde ich übrigens auch eine Fähigkeit, die verloren geht.
Mhm. Ja, also weil
und
halt
Quellenrecherche.
Ja, genau.
Und das ist halt eine wichtige Fähigkeit, die wir überhaupt im Studium erwerben.
Ja, die sich aber, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, über die letzten Jahrzehnte, also verändert sich ja konstant. Also allein schon, wie wir irgendwie Quellen recherchiert haben zu Beginn unseres Studiums, wir waren ja auch in so einem Technology-Shift, so dass am Anfang ich schon noch irgendwie so mit Zettelkästen in Berührung gekommen bin. Die wirkten damals schon sehr, sehr outdated, aber so meine Teilbereichsbibliothek Kinder- und Jugendliteratur hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Studium begonnen hatte, noch nicht umgestellt auf digitalisierte Bibliothek und Katalog. Also da musste ich wirklich noch in die Bibliothek laufen und an so Rechnern, auf denen wirklich irgendwie so DOS oder sowas lief, so ein Katalog durchforsten, der halt nicht ans Internet angebunden war. Also es waren halt zwei Rechner, die in dieser Bibliothek standen. Und da gab es auch noch einen Zettelkatalog. Also wir verlernen ja ständig alte Praxen, die jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Die Frage ist nur, und das hat sich, finde ich, halt noch nicht herauskristallisiert, ist der Shift, der momentan passiert, tatsächlich auch nur so ein Verlernen dessen, was jetzt nicht mehr notwendig ist? Und was ist es dann alles? Also ist das dann wirklich die gesamte Bandbreite von Literatur finden können selbstständig, Literatur auswählen können selbstständig, Literatur lesen und verstehen und Text produzieren? Ist es das alles zusammen? Und das ist ja so ein bisschen die ganz dämonisierte Frage, ne? Weil wenn das alles wegfällt, dann ist so ein bisschen dieses, wofür brauchen wir dann eigentlich unser Bildungssystem noch, wenn das jetzt alles obsolet sein wird, sehr, sehr bald?
Naja, die eine Fähigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens, nämlich Quellen prüfen, sozusagen Fact-Checking, ist vielleicht auch die eine Prüffähigkeit, die wir in der Gesellschaft so richtig dringend brauchen. Und das ja. Müssen wir ja auch lernen, auch wenn wir viel mit KI machen, oder? Und dafür brauchen wir das Bildungssystem. Und wir brauchen es auch, eigentlich müssten wir 3 Schritte zurückgehen, weil wir bräuchten es ja eigentlich auch als einen Raum für Kreativität, für Austausch, für Weiterdenken, für, das sollte doch der Raum sein, wo wir uns zusammensetzen, Theorie und Praxis abgleichen, eben Studien stattfinden und sowas, weißt du?
Ja. Und für all diese Dinge, damit wir die noch tun können, brauchen wir halt eigentlich diese ganzen Grundkompetenzen. Wir brauchen das eigentlich, damit wir halt in der Lage sind zu sagen, yo, ich habe das selbst überprüft, das stimmt. Also und selbst wenn es nur so ist, dass wir irgendwann in naher Zukunft oder in ferner Zukunft halt eigentlich nur noch KI-Outputs überprüfen. Aber dazu müssen wir noch in der Lage sein. Wenn wir diese Kompetenzen verlernen, dann ist irgendwann der Punkt, wo wir auch überhaupt nicht mehr wissen, was unsere KI uns ausgibt. Wir wissen es ja jetzt schon nicht. Es ist ja jetzt schon dieses Blackbox-Ding mit, ja, okay, die Informationen, die wir hier kriegen, die können richtig sein oder auch nicht. Die können angemessen formuliert sein oder auch nicht. Wenn wir unsere Kriterien, unser Bewerten, warum das richtig sein könnte oder falsch, wenn wir das gar nicht mehr erlernen oder es in unserem Fall jetzt verlernen, weil wir das irgendwie schon gelernt haben, dann haben wir ein Problem. Und wenn das alle machen, dann ist halt irgendwann der Punkt von, ja gut, jetzt ist auch niemand mehr da, der KI noch weiterentwickeln kann, weil die sind ja alle de-skilled durch KI-Nutzung. Und dann haben wir zwar alle irgendwie super tolle Kompetenzen in der Verwendung von KI, aber die KI entwickelt sich selbst nicht mehr weiter und degeneriert im schlimmsten Fall sogar. Da gibt's ja auch genau diese Theorien von irgendwie, wenn halt irgendwie kein neues Material mehr dazukommt, dann kann man sie auch nicht mehr trainieren. Wenn die Modelle nur noch auf Basis ihrer eigenen Outputs trainiert werden, dann gibt's ja diese Muster, dass dann irgendwie so nach 5 Iterationen oder so das Modell komplett in sich zusammenfällt. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind oder ob das Problem inzwischen gelöst wurde, aber das war auf jeden Fall so vor einem Jahr oder so, habe ich dazu noch Studien gelesen und da war das
noch ein reales Folge Problem.
Stimmt, ja.
So, aber es gibt ja auch die 10,2%.
Die kein KI nutzen, ja. Mhm. Zu denen habe ich gerade sehr, sehr passend aus der Studie hier ein schönes Zitat, das ist auf Seite 30, also auch nochmal so ein Benefit, so vielleicht mit dem Upskilling zusammenhängen. Nämlich da heißt es, Studierende, die keine KI beim Schreiben nutzen, schätzen ihre Schreibfähigkeiten und Haltungen zum Schreiben durchgängig positiver ein als Studierende, die KI hierfür einsetzen. Die größten Unterschiede liegen bei den Dimensionen Motivation und Autorschaft.
Das finde ich halt krass, da würde ich gerne wissen, aus welchem Semester die Leute sind.
Mhm, ja.
Weil würdest wann du entwickelst vermuten, du denn Autorschafts?
Ja, ne? Mhm. Hab mir auch gedacht, also entweder sind das halt so ein paar dieser Fächer, die von Anfang an sehr, sehr viel Wert darauf legen. Das sind inzwischen aber echt nur noch so ein paar Handvoll, weil es systemisch kaum mehr anders funktioniert. Und vielleicht sind ja halt auch einfach die KI nicht mehr benutzen, diese 10%, vielleicht sind das jetzt halt in dieser Studie einfach schon Leute in einem höheren Semester, ne? Also halt auch ältere. Sprich, also wir wissen es ja nicht. Wo kommen die 10% her? Sind das halt Leute, die halt sagen, ja, okay, ich, keine Ahnung, ich fühle mich jetzt schon zu alt, ich bin am Ende meines Studiums, ich beschäftige mich damit nicht mehr.
Naja, und dann gibt es ja noch die Leute, die Angst haben, davor erwischt zu werden.
Das gab es
ja auch als Aussage.
Ja, im Sinne von, ach so, genau, deshalb wirklich nicht, ich habe gerade überlegt, so ja, quasi genau. die auch hier in dieser Studie quasi angeben, dass sie es nicht tun, obwohl sie es tun, ja.
Ja, das wäre natürlich auch eine Frage, das glaube ich aber nicht. Aber ich aber es gibt, die geben ja an, dass sie das nicht nutzen, weil sie auch nicht einschätzen können, wie weit sie es nutzen dürfen, weil sie nicht, ja, weil was ist, wenn das doch irgendwie rauskommt?
Ja.
Und das sagt mir eher, wenn wir jetzt eine Gruppe vielleicht auch abhängen, ne? Mhm. Weil sie einfach Möglichkeiten nicht nutzen können, die es dadurch gäbe. Was bedeutet das dann für die Studierenden? Was bedeutet das? Also, und was bedeutet das auch für nach dem Studium? Da haben wir eine Gruppe, die sich intensiv damit beschäftigt hat, wie KI funktioniert und wie sie das gut prompten können. Und dann haben wir eine Gruppe, die sagt, irgendwie, ich mach das nicht, weil ich Angst davor habe, und dann danach auch dasteht und so, das aber vielleicht auch oft in einem beruflichen Kontext nutzen muss.
Mhm. Ja.
Und weißt du, wir sind das, für mich zeigt es halt auch die Ergebnisse dieser Studie, dass wir nach wie vor an einem Punkt sind, an dem wir eins immer noch sagen müssen und es nicht veraltet ist, wir müssen über Schreiben reden. Über Schreibprozesse. Wir müssen sie sichtbar machen. Wir müssen sie offen machen. Wir müssen in Seminaren, und es sollte auch nicht einfach, finde ich, in einem Schreibzentrum in der Uni passieren, sondern es sollte in jedem Seminar so sein.
Ja.
Weil dann haben Studierende auch die Möglichkeit, über Unsicherheiten zu kommunizieren, wenn sie merken, dass darüber offen kommuniziert wird.
Ja. Und Unsicherheiten und Unverständnis abzubauen, überhaupt erstmal zu verstehen, was eigentlich verlangt ist von Schreibenden, wenn sie einen Text schreiben sollen. Das taucht ja hier in dieser Studie auch auf, dass ja einige angeben, dass sie das Gefühl haben, dass sie KI verwenden müssen, weil sie selbst nicht sich in der Lage erachten, einen Text zu schreiben, der so geschliffen klingt wie von der KI, der die richtigen Vokabeln enthält und so weiter. Und es ist so ein bisschen, es stellt sich mir so die Frage, so vergleichen diese Leute eigentlich ihre Texte, die sie da produzieren sollen, mit anderen studentischen Hausarbeiten? Höchstwahrscheinlich nicht, weil die werden im Studium gar nicht gelesen. Die werden auch nicht besprochen. Die vergleichen ihre Texte mit Publikationen aus ihrem Fach, die sie lesen, also halt wirklich publizierten Wissenschaftstexten. Und vielleicht, wenn es hochkommt, mal mit einer Abschlussarbeit. Also vielleicht haben die mal eine Masterarbeit in der Hand gehalten oder so. Oder die Bibliothek stellt Abschlussarbeiten aus. Und das ist dann natürlich direkt von Anfang an ein super verzerrendes Bild, wenn man denkt, ah, so muss ich schreiben, wenn ich eine Hausarbeit schreiben soll. Und so die Antwort darauf ist ja, nein, musst du nicht. Das erwarten in der Regel auch Lehrende nicht von dir. Die sind mit einem viel, viel schlechteren Text völlig okay in den ersten Semestern, weil die ja auch deinen Lernfortschritt sehen wollen. Und darüber wird weiterhin viel zu wenig kommuniziert. Ich habe letzte Woche auch, hatten wir so eine KI-AG an der Uni Tübingen, wo Lehrende dabei waren, die eigentlich echt ein gutes Verständnis dafür haben. Und da habe ich was ganz Ähnliches gesagt, wie das, was ich hier gerade gesagt habe in der Diskussion. Und dann waren halt wieder so ein paar Leute, die gesagt haben, ah ja, 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 stimmt, ja, das wäre eine gute Idee. Und ich mir denke, so, ja, ja, dann macht's doch mal. Also so, weil dann auch wieder gesagt wurde, so, weil wir halt auch gemeint haben, so, ja, man muss irgendwie mit Studierenden halt mal kommunizieren, warum sie denn, also was es noch bringen würde, etwas zu schreiben. Und das war dann so die Frage, so, ja, und was sagt ihr im Schreibzentrum denn dann den Leuten? Dann haben wir halt gemeint, ja, halt sich ausprobieren, Kompetenzen erlernen, kritisches Denken, all diese Dinge so. Es ist, also, und natürlich werden dann da nicht alle drauf hören. Das ist natürlich kein Patentrezept, dass man das irgendwie einmal vor einem Seminar oder vor einer Vorlesung sagt und dann der ganze Jahrgang da sitzt und sagt, oh ja, natürlich, wie dumm wir sind, warum haben wir das überhaupt ausprobiert? Na jetzt, okay, und dann löschen alle ihre ChatGPT-Subscriptions und so. Natürlich passiert das nicht, aber es holt wenigstens schon mal die Leute an Bord, die gar keine Lust auf KI haben, aber gerade so verunsichert sind, dass sie denken, sie müssen das benutzen. Und so.
Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es darum geht, vorne mit erhobenen Zeigefinger zu stehen und zu sagen, wenn ihr nicht schreibt, wenn ihr nicht lest, dann verlernt ihr kritisches Denken. Und darum geht's doch eigentlich an der Uni. Sondern ich glaube, dass es darum geht, die eigenen Prozesse sichtbar zu machen. Also zu sagen, wann nutzt du denn KI und wie nicht? Wie gehst du denn im Schreiben vor? Ja, dann ist es zwar, natürlich hast du recht, dann sind das Texte von erfahrenen wissenschaftlichen Tätigen, aber es sind halt Einblicke in wirkliche Schreiben. Mir hat letztens jemand erzählt, sie hat einen Kurs für DoktorandInnen gemacht und dann gesagt, so, sie hatte eine komplette Schreibblockade und dann, sie hat das komplett gegen die Wand gefahren, das Thema, und musste nochmal von vorne anfangen. Und alle waren so, oh krass, und das sagt sie jetzt. Und seitdem erzählt sie das immer. Weil sie sagt, ja, es ist, weil es immer noch nicht Regel und Satz ist, weil es immer noch nicht normal ist, dass wir über unsere eigenen Prozesse sprechen.
Ja, genau. Das muss so, das muss endlich Einzug halten. Und ich glaube, wir haben nicht mehr lange Zeit dafür. Also, weil je standardmäßiger das jetzt wird, dass man Texte nur noch mit KI produziert, umso weniger verfangen diese Erzählungen irgendwann. Weil irgendwann können die Leute es eben nicht mehr nachvollziehen. Irgendwann hast du dann nämlich die Lehrende, die sagt, ja, okay, wenn ich meinen Text manuell schreibe, habe ich die Erfahrung, dass ich gegen die Wand fahre. Und dann sitzen die Leute halt da, die irgendwie seit Jahren gewöhnt sind, ihre Texte mit KI zu produzieren und sagen halt, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht nachempfinden, weil so, die KI fährt mich nicht gegen die Wand.
Und ich hab's übrigens, ich erlebe das bei mir selber, wenn ich das nutze und darüber spreche, dann habe ich mal das Gefühl, das ist so ein Geständnis. Mhm. Und ich habe ja zu dir gesagt, off the record, dass ich eigentlich ja mal ausprobieren wollte, so einen Podcast zu erstellen mit Notebook LM.
Ja.
Und ich habe das, als wir uns letzte Woche treffen wollten, um darüber zu sprechen, im Vorfeld gemacht. Und ich habe mir auch so eine PowerPoint-Präsentation, du kannst dann so noch Prompts reingeben, worauf Notebook LM besonders einen Schwerpunkt legen soll oder ob es einfach dir nur eine Zusammenfassung geben soll, dann kannst du dann noch entscheiden, ob es kurz, mit oder lang sein soll und so. Und ich fand es hochspannend, weil es hat einen Fehler gemacht. Also ich hatte ja nun den Text vorher gelesen und wir hatten auch schon drüber gesprochen, deswegen hatte ich natürlich auch schon ein tieferes Verständnis, würde ich mal so sagen. Also weil wenn ich über einen Text spreche, dann kriege ich nochmal andere Einblicke, denke nochmal anders darüber nach, als wenn ich den in Anführungsstrichen nur lese. Mhm. Und es hat gesagt, dass die Studierenden grundsätzlich dazu neigen, ChatGPT und andere Tools zu kombinieren. Und das ist ja genau das Thema, das tun sie ja nicht.
Mhm, ja.
Und das genau. Ist so, hä? Dann bin ich noch mal rein und sage, nee, das ist komplett falsch verstanden.
Ja, genau. Ja, es ist so, es ist ein bisschen wie diese KI-Zusammenfassung, die man momentan irgendwie immer auf Gedeih und Verderb bei allen größeren Suchmaschinen als erstes hingeschrieben bekommt, wo dann so Texte zusammengefasst werden. Da habe ich in letzter Zeit auch, also ich habe irgendwie eine Weile, habe ich die einfach komplett überflogen, weil ich mir dachte, nee, ich will die explizit nicht lesen. Mhm. Inzwischen gucke ich öfter mal irgendwie auf,
also
lese ich mir die durch.
Im Sinne von übersprungen.
Ja, also genau, ja, übersprungen. Inzwischen lese ich sie öfter mal und klicke dann auf die Quelle, weil mich sehr interessiert, so, ist das so? Also, das, also weil ich dann teilweise so Irritationsmomente gehabt habe und dachte so, hä? Also ich weiß selbst gerade über das, was ich suche, relativ viel, das kommt mir falsch vor. Und dann klicke ich auf die Seite und das sind dann oft halt so Sachen mit einem sehr hohen SEO-Ranking, die verwendet wurden zur Zusammenfassung. Und da sind auch, da sind so hanebüchene Fehler drin, die einem auch schnell auffallen können. Aber halt so, man muss schon irgendwie so ein bisschen offen dafür sein, dass da überhaupt ein Fehler stehen könnte, sage ich mal.
Ja, genau. Und das ist hochspannend. Ich habe mich letztens mal in einem anderen Kontext mit einer Person über Schreiben mit KI unterhalten. Und diese Person, also keine Studentin, sie schreibt beruflich und auch beruflich für Social Media und sagt dann, sie erlebt auch diesen Einschüchterungsmoment. Also dieses Gefühl von, wenn die KI mir diese Formulierung gibt, dann muss die ja richtig sein.
Mhm, ja, ja. Ich glaube, dazu habe ich auch gerade eine passende Stelle. Genau, es ist ja genau dieses Unterlegenheitsgefühl.
Genau.
So hatte ich mir das notiert. Das ist in der Studie auf Seite 40, gibt es genau dazu ein Freitextfeld. Da geht es ja nämlich genau auch schon so um Entlastung durch die KI. Also es gibt irgendwie eine positive und eine negative Perspektive. Und so, das ist dann hier auch wieder so ein bisschen dieses Upskilling, Deskilling. auf der einen Seite kann das zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl führen, das auch eine Person nennt, auch quasi halt so Rechtschreibüberprüfung und Stilistik überändern, eine ungemeine Erleichterung. Und die andere Person sagt aber, weniger Angst vorm weißen Blatt, breitere Literaturrecherche durch Deep Research unter Ähnlichem, aber auch Unsicherheit, ob der Einsatz okay ist, und ein Unterlegenheitsgefühl, da das Wording der KI leider häufiger präziser ist als mein eigenes Vokabular. Und
das finde ich übrigens auch einen wichtigen Punkt zum Selberschreiben, fällt mir gerade ein.
Ja.
Weil bei Formulierungssuchen, für das ja viele sagen, ja, das ist ja okay, die KI zu benutzen, beim Formulierungssuchen, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon geschrieben habe, geht es ganz selten nur, in Anführungsstrichen, nur um Formulierung. Das geht um Inhalte. Wenn ich nicht weiß, wie ich einen Absatz schreiben soll, dann habe ich das oft nicht verstanden, was ich da schreiben will. Mhm. Und da stolper ich dann drüber, wenn ich versuche, das zu schreiben.
Und keine Frage, natürlich, wenn man zum Beispiel nicht in seiner eigenen Muttersprache schreibt oder auch einfach so jetzt vom Sprachgefühl vielleicht auch irgendwie nicht die treffsicherste Person ist aus mangelnder Erfahrung. Teilweise auch so Gründe wie Dyslexie oder sowas in der Art. Das kann ja alles auch nochmal eine Rolle spielen, wo man sagt, das sind wirklich so handfeste, objektive Gründe, warum es einem schwerfällt, die richtige Formulierung zu finden. Trotzdem stimmt das, was du sagst, überein. Also stimme ich dir total zu, weil wenn man nicht weiß, was da eigentlich stehen soll, kann man ja auch gar nicht beurteilen, ob die KI jetzt immer die präzisere Formulierung hat oder nicht. Das ist ja genau das Ding, es ist ja diese Falle, in die man reinrennen kann, dass man denkt, ja, okay, das ist die präzisere Formulierung und vielleicht halt nicht. Vielleicht ist es eine falsche Formulierung, die halt sehr präzise klingt, aber nicht zwingend die korrekte Formulierung.
Ja. Und das ist ja, das ist spannend, diese Person, mit der ich letztens gesprochen habe, die sagt ja nicht, die sprach ja nicht mal von präziseren Formulierungen, sondern von richtigeren. Also sie sprach dann von der Emanzipation von der KI. Und das fand ich hochspannend. Möchte ich gern mit dir auch nochmal weiter drüber sprechen, weil ich, genau, das sagt mir dann vielleicht auch was über meine Textsicherheit, Schreibsicherheit aus. Ich hab das manchmal, gebe ich Texte, zum Beispiel, ich mache das ja in der Regel dann mit Claude, lade es hoch als PDF oder so. Und dann sagt mir das Programm hier, nee, das musst du, das kann noch so und so klingen oder mach das mal so und so. Und ich denke, so ein Schwachsinn, das ist viel besser, wie ich das geschrieben habe. So. Mhm. Und ja, dafür musst du natürlich auch dazu stehen und einige Male gemerkt haben, wie deine Texte ankommen.
Ja.
Für mich als Studentin war das ein Wahnsinnsschiff, das, was du gerade gesagt hast, die Texte von anderen Studierenden zu lesen. Und das habe ich ja aber erst, als ich als studentische Schreibberaterin einer Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit gearbeitet habe.
Es passiert viel zu selten. Immer noch. So. Und es gibt Writing-Fellow-Konzepte, es gibt Peer-Beratungskonzepte, auch außerhalb von Schreibzentren, die kosten halt Zeit. Ich habe mich auch immer mal wieder mit Leuten unterhalten, die den Sinn davon nicht gesehen haben, weil die gesagt haben, naja, aber Studierende sind ja so nett zueinander, das heißt, es bringt ja überhaupt nichts, wenn ich da Peer-Feedback geben lasse, weil die finden ja eh alles dann untereinander total gut und die sagen sich ja gar nicht die Wahrheit, was dann wieder so eine Sichtweise ist von Feedback ist gleich harte Kritik. Ja, das ja, Studierende vielleicht jetzt nicht unbedingt machen untereinander, aber halt allein so diese Sache von, das muss ja auch nicht nötig sein, allein dieses, die sehen dann einfach mal Texte von anderen Leuten und realisieren, dass die halt auch nur mit Wasser kochen, so. Und dass alles nicht perfekt ist. Es ist halt wirklich so, aber dieses, was du gesagt hast, gerade die Emanzipation von der KI weg, da sind wir jetzt eigentlich genau bei der Überschrift der Studie. Dieses, manchmal muss ich mich selbst zum Denken zwingen. Also so, da kann es irgendwie so, das ist ja eigentlich, also auch irgendwie so ein bisschen so diese sehr dystopische Sache von irgendwann sind wir halt alle nur noch so Idiocracy-Idioten, die halt wirklich auf alles vertrauen, was irgendwie der Chatbot uns ausgibt. Wir überprüfen es überhaupt nicht mehr selbst. Aber so die Verunsicherung ist schon da. Und also so genauso, so wir merken es. Ich habe ein anderes Zitat aus der Studie. Es kommt direkt nach dem auf Seite 40, wo dann schon über so dieses Unterlegenheitsgefühl gesprochen wird. Das ist jetzt ein englischsprachiges. Und zwar wird da gesagt, warte, es gibt auch eine deutsche, aber ich nehme mal jetzt für den Podcast direkt die deutsche Übersetzung oben drüber. Oder, ach nee, das sind zwei verschiedene, sorry, vergiss, was ich sagte, ich dachte, das ist eine Übersetzung. Ich nehme mal beide, die sind beide ganz interessant. Das Deutsche erstmal.
Sag mal die Seite.
Seite 41. Das erste ist, ich bemühe mich nicht so sehr beim Schreiben von wissenschaftlichen Texten und neige zu prokrastinieren dadurch. Ich bin auch weniger kreativ und habe weniger Ideen, was und wie ich machen kann ohne KI. Ich muss sagen, ich bin schon abhängig von ihr geworden. Also auch der erste Satz quasi bezieht sich schon auf Schreiben ohne funktioniert irgendwie nicht mehr, nachdem man Schreiben mit KI schon erfahren hat. Und dann das englische Zitat von einer mutmaßlich anderen Person, einer Person würde im Fragebogen nicht wechseln zwischen Deutsch und Englisch. Die zweite Aussage ist, I tend to rely a lot more on AI during the start of the writing process than I used to. Every time I feel lazy, don't have time for research, I also tend to ask for help to summarize or clarify longer texts. I also feel to a certain degree that I need a complete retraining of my writing skills since incorporating AI into the process, because it often feels like I couldn't function without it sometimes. Also hier wird so über motivale Veränderungen und auch wirklich super schnell tiefgreifende Veränderungen in bereits erlernte Schreibskills gesprochen.
Und das ist dann ja doch ein wirkliches
Und hier sind wir bei Deskilling. Also Leute, die von sich aus sagen, eigentlich hatte ich schon ein bisschen eine Idee, aber sobald ich jetzt AI drin habe, funktionieren meine hergebrachten Schreibroutinen nicht mehr.
Und das finde ich spannend. Und jetzt finde ich an der Stelle super spannend zu fragen, okay, wenn wir jetzt mit diesen Menschen sprechen, mit unserem weiten Begriff von Schreiben, was ist das eigentlich? Wenn wir mit denen jetzt über Schreibprozesse sprechen, über die alten, wie sie vorher dies gemacht haben, über die neuen Prozesse und sich darüber austauschen lassen, ohne dieses Label von etwas ist vielleicht nicht richtig, könnte ich mir vorstellen, stellt sich dann raus, dass sie doch keinen das doch nicht nochmal lernen müssen und auch ein Integrationsprozess passieren könnte.
Mhm, ja. Neulernen beim Schreiben ist ja total normal.
Eben.
Weil man verändert seine eigene Schreibhaltung, die Textsorten verändern sich, das eigene Wissen, der eigene Erfahrungsschatz verändert sich und damit einher geht auch, dass Strategien, die man bisher gut funktionierend anwenden konnte, jetzt nicht mehr so gut funktionieren. So, das ist ganz normal. Und genau, also so, das könnte ja auch eine Ausfahrt sein, dass wir sagen, wir müssen es jetzt halt neu lernen. Wir müssen dahin kommen, dass es eine Synthese zwischen althergebrachter Schreibkompetenz und unterstützender, ergänzender KI-Kompetenz gibt. Und das große Problem ist, wenn das nicht thematisiert wird und man einfach sagt, wir haben jetzt hier altes Bildungssystem versus neue technische Möglichkeiten, dann wird diese Inkooperation wahrscheinlich nicht stattfinden. Weil dann haben wir alte Schreibaufgaben, die ohne richtige Kompetenzen durch neue Technik gelöst werden können und damit eigentlich obsolet gemacht werden. Und drumherum ganz, ganz viel Geschrei und Klagen, dass das jetzt alles nicht mehr funktioniert.
Mhm. Darunter ist ja auf derselben Seite noch so ein ähnliches Zitat irgendwie. Also sobald einmal die KI genutzt wird, ist es schwerer, im weiteren Verlauf nicht auf die KI zuzugreifen. Die AutorInnen der Studie schreiben darüber, sie schildern, dass sie fauler geworden sind und sich vermehrt auf die KI verlassen. Auch gesteigerte Unsicherheit führt Studierende dazu, schneller auf die KI zurückzugreifen.
Ja. Mhm. Und ich finde das total nachvollziehbar, weil
natürlich ist es nachvollziehbar.
Ja, weil mir persönlich geht das auch immer so, wenn ich quasi anfange, erstmal so was anderes zu nehmen, jetzt gar nicht mit KI oder so, also keine Ahnung, ich koche nach einem Kochrezept. Dann verlasse ich mich halt von Anfang an auf dieses Kochrezept, dann bin ich aber auch wirklich nicht mehr so gut, mittendrin von diesem Rezept abzuweichen und zu sagen, jetzt improvisiere ich und freestyle ich mal, als wenn ich dann von Anfang an nach meinen eigenen Ideen gekocht hätte.
Ich habe gerade gedacht, ich würde es vielleicht auch so sagen wie, vielleicht auch noch anders. Ich habe eine Küchenmaschine und ich mache Teig, also gerade so Hefeteig, ne, weil dem tut das ja gut, wenn der so lange gerührt und geknetet wird, so 10, 15 Minuten, mache ich natürlich mit der Küchenmaschine. Und ich finde die Idee total absurd, das ohne Küchenmaschine zu machen.
Ja.
So. Und das finde ich, weißt du, ich habe es einmal damit gemacht und das Ergebnis
danach
und so weiter.
Geht man nicht mehr so richtig danach zurück
geht man,
mit der Hand
es fällt es, genau, danach fällt es halt schwerer. Zu, also, ja. Weil ich mag es tatsächlich auch nicht haptisch, ich mag es nicht an den Fingern, diesen Teig überall und so. Mhm.
Aber gleichzeitig kommt dadurch dieses Gefühl, also dieses, was ich eben meinte, dieses Gefühl von, ich habe gar keine eigenen Ideen mehr und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich einmal anfange mit KI zu arbeiten, dann muss ich damit weiterarbeiten. Das ist halt so ein bisschen vielleicht dieses, vielleicht muss man irgendwie doch mal den Teig mit den eigenen Fingern kneten, um wirklich haptisch zu bemerken, wie sich dessen Textur verändert. Es funktioniert irgendwie nicht so richtig in dem Metapherbild. Ich habe was ganz gut funktionieren kann, ist, ich hatte die letzte Woche ein Gespräch mit einer unserer Tutorinnen aus unserem Team und da ging es um eine Workshop-Planung. Wir haben jetzt bald wieder unsere Schreibwoche, wo unsere TutorInnen so Schreibworkshops von 90 Minuten selbst planen, konzipieren, durchführen und wir so nur ein bisschen nebenher betreuen. Und das war ganz interessant, dass uns eine Tutorin, die jetzt auch im zweiten Jahr schon dabei ist, und sie hatte letztes Jahr, als sie das zum ersten Mal gemacht hat, hat sie quasi einen bereits existierenden Workshop genommen und hat den dann einfach so ein bisschen angepasst. Das können die auch mal. Wir haben ja so ein ganz großes Archiv von Workshops. Und dann erzählte sie mir, dieses Jahr, als sie jetzt quasi ein eigenes Konzept von Grund auf ausgearbeitet hatte, dass sie meinte, es sei ihr dieses Jahr viel, viel leichter gefallen, dieses Workshop-Konzept zu schreiben und auf 90 Minuten anzupassen als letztes Jahr mit diesem vorgefertigten Konzept. Also gerade weil sie fremde Materialien benutzt hat, hatte sie das Gefühl, dass sie die halt so sich nicht richtig zu eigen machen kann und dass das tatsächlich so ein bisschen ihre Kreativität gehemmt hat, aber auch wirklich so ganz basale Einschätzungskompetenzen, dass sie dachte, ja, keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Hier steht drin, die Übung dauert 20 Minuten. Da wird sich jemand wahrscheinlich was dabei gedacht haben, aber auch eine Person, die ich nicht mehr fragen kann, weil die gar nicht im Team ist. Also muss ich mich jetzt auf diese Daten verlassen, die hier stehen. Und dieses Jahr hat sie halt quasi diese ganzen Übungen von Grund auf selbst durchdacht und hat gesagt, ich denke, dass die Übung 20 Minuten dauern wird. Und da fühle ich mich wohler mit, als dass jemand anderes das mir als Datenpunkt vorgegeben hat. Und da musste ich wirklich selbst in dem Gespräch schon ein bisschen dran denken. Und das passt, finde ich, jetzt halt wirklich ganz gut zu diesem Ding von irgendwie so, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich KI verwende, dann bin ich da halt festgefahren drauf und komme da auch nicht mehr so gut von weg. Und gleichzeitig aber fühle ich mich weniger kreativ, weniger meiner eigenen Ideen oder stehe auch einfach weniger hinter dem, was da passiert.
Ja, also wieder dieses Unsicherheitsgefühl. Ich hatte das diese Woche auch. Ich habe einen Online-Workshop gegeben in dieser Woche und ich mache das als Honorarkraft bei Pedico. Und das ist noch gar nicht so lange her, keine Ahnung. Da hat mich eine Bekannte angeschrieben und gesagt, so hier, ich habe den auf meiner Liste und der ist da, keine Ahnung, nächste Woche, glaube ich, kannst du ihn übernehmen. Und habe ich gesagt, ja, passt, ich habe ja eh Zeit. Und habe aber auch gar nicht reingeguckt, weil bei dem Titel weißt du ja, das Thema kann ich. Also es ging um Elterngespräche mit Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Mhm, und da ja. Ich ja nun 10 Jahre in der Frühförderung gearbeitet habe, habe ich mich darin ganz sicher gefühlt. Und dann habe ich in die ausgedachten Inhalte geguckt, die eine andere Person mal konsumiert hat. Und dachte so, wie zur Hölle kommt man denn auf diese Inhalte bei dem Seminar? Und was sind das eigentlich für Inhalte?
Okay.
Ich habe das dann ganz transparent gemacht, also mich natürlich vorbereitet, nachgeschlagen, bla bla. Und dann habe ich so, ich vermute mal, dass die Person, die das ursprünglich konzipiert hat, das Seminar aus der Ergotherapie kommt, weil das ganze Ergotherapie-Materialien sind. Ich komme ja aber eher aus dem Bereich Kommunikation, sage ich jetzt mal ganz grob. Und das heißt, so, damit waren die dann ganz zufrieden, weil das wollten sie ja auch. Die wollten Kommunikation machen und nicht irgendwie so viel Diagnostik, und Diagnostik ist eh Quatsch, weil das sollen die ja sowieso nicht machen, pädagogischen Fachkräfte. Aber ich fühlte mich auch sehr, ich hatte auf einmal das Gefühl von Inkompetenz, weil ich gedacht habe, wenn da diese Person gesagt hat, das soll da rein und ich sehe das überhaupt nicht als sinnhaft da drin, kann ich dann vielleicht gar kein Seminar planen.
Das ist krass, wie schnell das einsetzt, ne? Weil natürlich kannst du einen Seminarplan aufstellen. Du hast es halt schon, du hast es schon dutzende Male gemacht, genau zu dem Thema, ne? Und nur weil es jemand anders macht, als du selbst es tun würdest, kommt dann halt sofort dieses Zweifelgefühl. Und jetzt kriegst du das halt von einem KI-Beispiel, wenn du das halt von der Technik vorgesetzt bekommst, von der genau. du denkst, oh mein Gott, da sind so viele Trainingsdaten drin. Und man dann halt auch denkt, so das muss ja besser sein als das, was ich mir da mit meinem kleinen Kopf irgendwie zurechtdenken kann. Dann ist diese Verunsicherung ja irgendwie, also die kann ja noch viel schlimmer werden. Und wie soll das erstmal in ein paar Jahren oder in ein paar wenigen Generationen von Models sein, wo die Leute dann auch nicht mehr das haben, was wir uns jetzt noch ein paar Jahre leisten konnten mit hahaha, die Halluzinationen, haha, ist das dumm, das Modell macht so doofe Fehler und so. Das machen die ja bald nicht mehr, also so gar nicht mehr.
Wenn wir bei Large-Language-Modellen bleiben, wird das schon noch bleiben bei Halluzinationen. So sagen das ja zumindest Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen.
Aber nicht mehr so, auffällige, nicht mehr diese plakativen,
die kommen sollen.
Ja, aber ich meine diese plakativen Halluzinationen, die halt gut sind, um sich so ein bisschen darüber lustig zu machen, sondern es sind dann
aber
halt so
wir
diese
werden sie das also spannend ist, du musst die Hausarbeiten dann viel intensiver lesen, weil zum Beispiel wird das vielleicht einer studierenden Person nicht auffallen, weil die nicht so deep im Thema drin sind, vielleicht, wie die dozierende Person.
Ja.
Aber das klingt dann irgendwie klug, aber du musst genau. schon sehr genau lesen, um
ja.
das.
Ja, und wie viel Zeit hat so eine durchschnittliche Lehrkraft, eine Standardhausarbeit sehr gründlich und intensiv zu lesen? Ja, genau.
Es gibt ja immer noch diesen Mythos, weißt du, das Rezept in die Fußnote zu schreiben.
Ja, genau. So. Kommt oft genug durch. Jetzt ist es der Prompt in der Fußnote oder der Prompt, der mitkopiert wurde oder dass im Text ja. noch der Satz drin steht von, wenn ich dir weitere Hinweise oder wenn ich dir weitere Literaturvorschläge geben soll, sag einfach Bescheid. Und das steht dann noch im ja. Text so. Ja, ja. Mit Blick auf die Zeit,
würde gerne noch auf einen anderen Themisches.
Punkt. Ja, ich hab noch was eventuell als Abschluss schon, was ein bisschen eine Lösung auf, keine Lösung, aber sowas Hoffnungsvolles, was in der Studie drinsteht. Es ist nicht in der Ergebniszusammenfassung, es ist mitten aus dem Text. Ich habe es mir mit ganz, ganz vielen Ausrufezeichen markiert. Und das würde ich gerne noch reinbringen. Und es ist so ein bisschen dieses, so, wie kommen wir denn jetzt da raus? So ohne den Kopf
Sag
in den Sand
zu stecken.
Sag mal die
Seitenzahl schon mal.
Seite 35 und 36. Das ist dann auch ein Kapitelende, bevor es dann weitergeht mit Nee, Quatsch, gar kein Kapitelende, danach kommt einfach eine Grafik, eine ganzseitige. Es ist aber im Kapitel Einflüsse auf.
Danach ist Kapitel 7.
Ah ja, ich blätter nach hinten, sorry, ja genau. Ja, ja, also meine Texte hier. Einflüsse auf KI-Ausnutzung, KI-Nutzung. Genau, also so diese ganze Sache, Unsicherheitsgefühle, Versagensängste, Gefühle, dass man blockiert ist von der Nutzung von KI, aber da auch nicht mehr wegkommt, wenn man denn einmal angefangen hat. Wie kommen wir da wieder weg? Das, was die Studie zeigt und dann auch vorschlägt, ist Selbstwirksamkeit. Und das irgendwie halt wieder als Selbstwirksamkeit erfahrbar machen. Und hier sind wir genau wieder bei dem Punkt, redet mit Schreibenden über ihr Schreiben. Das Zitat ist eigentlich der letzte Absatz. Die verschiedenen Schreibkompetenzdimensionen zeigen Einfluss auf unterschiedliche Teiltätigkeiten sowie die verantwortungsvolle Nutzung. Höhere Selbstwirksamkeit zur Selbstregulation beim akademischen Schreiben führt zu einer selteneren Nutzung von KI in der Einstiegsphase und bei der Forschungslektüre. Eine stärkere Identifikation als AutorIn hat reduzierten KI-Einsatz bei Entwickeln einer Gliederung beim Lesen, Schreiben und inhaltlichen Überarbeiten zur Folge und steht in Zusammenhang mit einer verantwortungsvolleren KI-Nutzung. Sich beim Schreiben unter Druck zu fühlen, zeigt überraschenderweise keine Auswirkungen auf den KI-Einsatz. Motivation, das heißt die Konnotation von Schreiben mit Lernen und der Weiterentwicklung von Gedanken, steht in Zusammenhang mit geringerem KI-Einsatz zur Entwicklung einer Fragestellung und leicht stärkerer KI-Nutzung zum sprachlichen Überarbeiten. Die positive Einschätzung der eigenen schriftsprachlichen Fähigkeiten dagegen hängt zusammen mit einer stärkeren KI-Nutzung zur Entwicklung von Fragestellung und Gliederung, zeigt aber unerwarteterweise keinen Zusammenhang mit KI-Einsatz zum sprachlichen Überarbeiten. Also, hier geht es um sehr, sehr viele Korrelationen.
Mehr Freewritings in Seminaren.
Mehr Freewritings, mehr Überschreiben sprechen, mehr Schreiben erfahrbar machen und mehr mit Studierenden darüber sprechen, warum sie überhaupt schreiben. So, was ist der Sinn von diesen ganzen Prüfungsleistungen und eventuell auch irgendwie loskommen von diesen Prüfungsleistungen? in diesen ganzen Runden mit Lehrenden, mit denen ich momentan beruflich sitze und immer wieder der Tenor hin und her geht mit, ja, die Hausarbeit ist ja dann irgendwie als Prüfungsformat irgendwann obsolet oder ist jetzt schon obsolet, bin ich immer so als Schreibdidaktiker gewillt zu sagen, ja, ja, dann mach das doch. Dann mach die Hausarbeit als Prüfungsformat obsolet. Und macht was anderes. Mir völlig egal, wie ihr eure Prüfung macht. Findet irgendwas, lasst die massenweise Klausuren schreiben. Es ist letztlich Studierenden auch egal, die wollen ihre Note haben und nutzt aber, also schafft nicht die Hausarbeit ab, sondern schafft die Hausarbeit halt als dieses Notenvehikel ab. Mhm. Und macht Hausarbeiten wieder, um Gedanken zu entwickeln und auszuformulieren und dann auch darüber zu sprechen. Das heißt dann aber irgendwie auch weniger Texte, die dann aber wieder besprochen werden müssen im Text. Weil ansonsten braucht man sie auch nicht schreiben. Wenn man sie danach nicht bespricht, also auch wieder eine Form der Mündlichkeit, aber eben keine mündliche Prüfung, sondern vielleicht einfach eine Diskussion darüber, dann wird die ganze Scheiße auch wieder relevanter.
Und aber auch nicht nur eine Diskussion über die Inhalte, auch Diskussion über die Inhalte, aber auch eine Diskussion über den Weg, also den Prozess des Schreibens. Und ich finde, Hausarbeiten abschaffen, ja, wenn, also ja, wenn, so wie du gesagt hast, und auch Hausarbeiten können nur dann abgeschafft werden. Ich habe da auch wegen eines Projekts letztens sehr lange drüber nachgedacht oder denke da ja immer noch drüber nach. Wenn Bachelor-Master-Arbeiten noch bestehen, brauchen wir auch weiter Hausarbeiten, weil ansonsten haben wir 1 Million Studiengänge. Weißt du, ansonsten sitzen sie da alle wie die MINT-Fächler. Mhm. Haben nie eine Hausarbeit geschrieben, müssen aber eine Abschlussarbeit schreiben, die benotet wird.
Ja, aber auch die Abschlussarbeit wird irgendwann ein ganz, ganz dickes Fragezeichen dran kriegen. Bekommt
hat sie
jetzt
ja
schon.
Manchmal schon.
Also es ist, die Diskussion, die ich mithöre, ist, dass in deren Runden ich teilweise jetzt auch sitzen darf, wird ziemlich viel gerade nachgedacht über mindestens mal ein kombiniertes Prüfungsverfahren aus einem schriftlichen Text und einer mündlichen Defensio, Diskussion, Prüfung,
das
whatever.
Das finde ich auch eh nicht schlecht, weil du musst ja dann, wenn du deine Dissertation machst, eh eine Verteidigung machen. Also warum nicht schon vorher?
Ja,
und das hat genau. Bei vielen Fächern ist es ja eh schon Satz.
Mhm, genau, gibt es auch schon. Genau, ist noch nicht so weit verbreitet, wird sich jetzt wahrscheinlich viel, viel mehr verbreiten. Ja, genau. Also so dieses Texte sollten nicht einfach abgeschafft werden, weil dann verlieren wir auch den Lerneffekt, den diese Texte haben können. Aber diese Texte müssen wieder so gestaltet werden und das Ganze drumherum, der ganze Schreibprozess muss thematisiert werden. Wenn das nicht gemacht wird, dann werden wir es irgendwann verlieren über kurze oder lange Zeit. Dann ist es aber, um ehrlich zu sein, auch aus reinem Bildungssystem Aspekt, also unter diesem systemischen, über das wir letzte Woche schon so viel gesprochen haben, letzte Folge, ist es dann, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr schlimm. Also, weil dann ist halt alles automatisiert. So, gut, Noten wird es weiterhin geben. Lernt halt niemand mehr irgendwas. Das wird wahrscheinlich über kurz oder lang und vielleicht eher über kurz zu einem Problem werden. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem, würde ich mal sagen. Und nicht mehr so das Problem mit, oh, niemand kann mehr schreiben. Weil niemand kann dann mehr irgendwann irgendwas. Relativ schnell.
Ja, und dazu habe ich übrigens letztens einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, dass ich glaube, dass wenn wir davon ausgehen, dass, es ist scheißegal, ob wir über Studierende reden oder über irgendeine andere Zielgruppe, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen sich alles von KI machen lassen, dann liegt da für mich ein trauriges Menschenbild dahinter. Weil ja. Ich glaube, dass Menschen weiter neugierig sind und sich weiterentwickeln wollen und lernen wollen und Motivation, die gibt es.
Absolut. Also hoffentlich. Und dafür muss man den Menschen aber auch irgendetwas bieten, auf das sie neugierig sein möchten. So, ganz platt gesagt. Und das ist eventuell nicht die standardisierte Prüfungshausarbeit, wie sie momentan jetzt gerade existiert im Bildungssystem. In ganz, ganz vielen Fächern, in ganz, ganz vielen verschiedenen Prüfungsformen.
Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Mhm. Ja, ich.
Wann gab es die Studie das letzte Mal?
2023, glaube ich.
Also gibt es die erst wieder in 2 Jahren.
Wenn sie es in 2 Jahren nochmal machen. Ist hier so ein bisschen, sie müssen es jetzt eigentlich fast, ne? Ist ein bisschen wie so ein Abo.
Ja, ich habe ein Abo abgeschlossen.
Wenn ihr das hört, Frankfurter, jo, dann ich hoffe, ihr plant schon.
Ja.
Wir brauchen ja auch irgendwie Content weiterhin für diesen Podcast.
Das wird dann ja super spannend. Weißt du, wenn du das so über 10 Jahre machst oder so?
Ja.
Also ich glaube, es wird eine Wahnsinnsveränderung kommen mit den größer und kompetenter werdenden Agents.
Mhm, ja. Auf jeden Fall. Aber die sind dann ja gleichzeitig auch wieder so mit, die brauchen dann ja wieder andere Skills, damit man sie verwenden kann. Also halt wieder mehr KI-Kompetenzen. In der Regel.
Ja. Weil dann halt brauchen also wir keine Schreibkompetenz mehr, sondern eine KI-Kompetenz. Andererseits, weißt du, Schreiben sollte das Erzählen abschaffen. Das war die große Angst. Und ja, die Kunst des Erzählens können weniger Menschen, aber trotzdem ist das Erzählen immer noch eine relevante Form.
Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, hat nicht aufgehört. Und vielleicht gehen wir jetzt gerade wieder dahin zurück. Also nur Mündlichkeit.
Das habe ich auch schon überlegt. Vielleicht geht's auch dahin wieder zurück, ja.
Ja, also was Prüfungsformen an Universitäten, was Prüfungsformen an Universitäten angeht, ist momentan ein Trend erkennbar von hin zu wieder mehr Mündlichkeit.
Ja, das ist auch verständlich. Aber solange es im der wissenschaftliche Diskurs noch großteils aus geschriebenen Texten besteht, muss es ja auch in Uni passieren, oder? Weil die sollen doch, also das ist doch auch eine Form von Community of Practice. Also ein Übergang in
ja
wissenschaftliche Welt.
Ja, ja, ja. Ist
publizieren, lernen.
Ja. Ich glaube, das sind keine Sachen, die wir heute hier noch lösen können.
Nein, Entschuldigung. Gedanken.
Ja. Ja, ja, genau. Aber ja, nee, es wird weiterhin spannend, das in den nächsten Jahren zu beobachten und so auch dann mal zu sehen, wann wirklich was so richtig auch systemisch in Bewegung gerät. Weil ich finde, das hat man jetzt die letzten beiden Folgen, wenn wir über diese Studie gesprochen haben, gemerkt, dass sehr, sehr viel auch einfach jetzt natürlich schon Auswirkungen auf das System hat und dass das System aber jetzt so langsam auch mal reagieren müsste. Und mal anfangen muss, sich anzupassen, damit man vielleicht auch gegensteuern kann, idealerweise, wenn das denn gewünscht ist. Wie das sich in den nächsten Jahren in Bildungsformen, Prüfungsordnungen etc. niederschlagen wird, wird etwas sein, was wir hier im Podcast hoffentlich auch noch besprechen werden, wenn sich denn mal irgendwas ergibt.
Ja, ansonsten würde ich sagen, erstmal vielen Dank für heute, an dich, Dennis, für das Gespräch, an euch fürs Zuhören. Und erzählt euch uns auch gerne eure Gedanken zu dem Thema.
Genau, macht das über die üblichen Kanäle, die ihr unten in der Folgenbeschreibung findet, alle unsere Kontaktdaten. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, dann mit einem anderen Thema. Mit dieser Studie sind wir jetzt durch, obwohl wir sicherlich oft wieder auf sie zu sprechen kommen werden. Und wir gucken mal, was wir in 2 Wochen dabei haben.
Ciao.
Dann. Ciao, ciao.